Ich freue mich und ich mache das alphabetisch. Das ist genau wie mit der Überparteilichkeit der Allianz pro Schiene, was Parteipolitik angeht. Ich will jetzt hier auch keinen hervorheben oder durch die Reihenfolge beim auf die Bühne bitten zurücksetzen. Ich mache das alphabetisch. Wir fangen, und zwar mit den Nachnamen. Wir fangen mit Kerstin Hamann an, Bundesvorsitzende beim VCD. Ich freue mich, dass du heute hier bist, Kerstin. Kannst du hier irgendeinen aussuchen? Dann freue ich mich, der nächste im Alphabet, Ludolf Kerkeling, Vorstand der Havelländischen Eisenbahn. Herzlich willkommen. Ulrich Lange, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion im Bundestag. Herzlich willkommen, Ulrich Lange. Und sein Pendant von der SPD-Bundestagsfraktion, Detlef Müller, stellvertretender Vorsitzender. Herzlich willkommen, Detlef. Und jemand, der das Diskussionsthema zu seiner Lebensaufgabe, jedenfalls in der bald ausklingenden Berufstätigkeit gemacht hat, Jörg Sandfors von der Deutschen Bahn AG, Vorstandsbeauftragter für die InfraGo. Herzlich willkommen. Und last but not least, der einzige Schienenverkehrsbeauftragte der Bundesregierung, den wir in Deutschland haben, Michael Theurer, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Bitteschön. So, meine Damen und Herren, eine Publikumsrunde. Ich weiß, dass es angebracht ist bei dem Thema. Ich würde es auch wirklich gerne machen, aber ich muss Sie schon mal vorab vertrösten. Das müssen wir auf die Pause verschieben. Ich versuche jetzt in 60 Minuten mit 6 Diskussionsteilnehmerinnen und Teilnehmern durchzukommen. Das macht pro Person 10 Minuten, wenn ich mich weitestgehend zurückhalte mit meinen Äußerungen, was ich vorhabe. Und insofern bitte ich um Verständnis, Diskussionen, Fragen in der Pause. Die Herren und Damen bleiben alle noch ein paar Minuten auf jeden Fall. Also, wir haben Kopfnicken gehört. Das Versprechen haben wir uns abgeholt. Insofern, ein paar Minuten haben wir noch. Ich möchte gerne anfangen mit Ludolf Kerkeling von der Havelländischen Eisenbahn. Gemeinwohlorientierte Infrastruktur. Ich habe es eben schon angedeutet. Der Begriff geht mir immer noch nicht ganz leicht von den Lippen. Warum überhaupt und welche Verbesserungen erhoffen Sie sich von einer gemeinwohlorientierten Infrastruktur?
Ja, also mal bei der Frage muss ich tatsächlich immer einmal tief durchatmen. Das will ich vielleicht auch ganz kurz mal erklären. Ich habe mich heute Morgen so ein bisschen mit dem Thema beschäftigt und habe überlegt, na, was passiert jetzt heute Abend? Und dann merkte ich schon, wie so eine Beklemmung in mir hochstieg. Und ich weiß nicht, wer von Ihnen Achtsam Morden gelesen hat. Tolles Buch, ganz schwarzer Humor. Geht also um einen Mörder, der das aber ganz achtsam tut und seinen Stress immer wegatmet. Ich habe das dann auch weggeatmet. Und dann habe ich gefragt, wo kommt das denn eigentlich her, diese Beklemmung? Das will ich mal ganz kurz erklären. Ich habe ja tatsächlich in den Anfangsphasen meiner Berufslaufbahn noch die Bahnreform erlebt. 94. Dann gab es 95 ein Konzept von DB Netz, Netz 21. Die Namen sind immer toll. Das habe ich damals bewusst gar nicht so richtig wahrgenommen, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir heute Morgen bewusst geworden, weil mir tatsächlich eine Studie, ich bin ja auch noch mit einem anderen Verband tätig, ich schätze die Allianz pro Schiene sehr, aber da bin ich auch tätig, weiß auch jeder hier im Raum. Und von diesem Verband ist 2008 mal eine Studie erstellt worden, die haben sich auf dieses Konzept bezogen und haben gesagt, tolles Konzept, aber es ist eigentlich, 2008 war die Studie, 13 Jahre lang nicht umgesetzt worden. Es ist nichts passiert. Dann stand in diesem Gutachten, was zugegebenermaßen von dem Verband bezahlt worden ist, stand dann drin, wurde vermutet, dass es daran liegen könnte, dass nach dem Konzept zu wenig Investitionen in Bayern getätigt worden wären und auch Stuttgart 21 wäre da nicht gekommen. Ist nur eine Spekulation, kann aber sein. Und dieses Gutachten kam im Endeffekt zu dem Ergebnis, wo gesagt wird, es wird alles nur noch schlimmer und es muss was passieren und der Bund muss es tun.
2008.
Wir sind ein bisschen weiter, Und meine Berufslaufbahn, wie gesagt, damals ganz am Anfang, neigt sich dem Ende zu. Ich würde tatsächlich noch gerne erleben, dass wir Strukturen schaffen, die funktionieren. Und jetzt komme ich auf Ihre Frage, Herr Pflege. Was versprechen wir von Gemeinwohlorientierung? Naja, also nach der Vorrede weiß ich jetzt gar nicht mehr, was ich sagen soll. Es ist ja eigentlich alles gesagt. Also das wünschen wir uns auch. Dass
sagen wir, bisschen mehr Schweiß Infrastruktur, in Deutschland.
Infrastruktur eigentlich funktioniert, ja. Und Gemeinwohlorientierung, ja, wir haben bisher noch nicht mal die Diskussion darüber gehabt, was dieser Begriff eigentlich genau beinhaltet. Gut, aus der Schweiz lernen heißt, dass man das auch nicht braucht. Meine Befürchtung ist tatsächlich, dass wir alle hier auf dem Podium vielleicht auch in Nuancen was Unterschiedliches drunter verstehen. Hm. Und ich würde mir tatsächlich wünschen, kam vorhin auch zum Ausdruck, es muss kundenorientiert sein, es muss kapazitätsorientiert sein und natürlich müssen aus Bundessicht die Mittel auch effizient eingesetzt werden. Hm. Das ist aus meiner Sicht Gemeinwohlorientierung und das verspreche ich mir davon.
Ja, herzlichen Dank. Wenn Sie auf das verweisen, was Herr Fasciati eben aus der Schweiz zu unserer aller Freude berichtet hat, eine Empfehlung und eine klare Aussage war ja auch, man muss wissen, wo man hin will, das Ziel will. Und das zieht sich auch wie ein roter Faden durch die gemeinsame Positionierung der Bahnverbände. Idealerweise, so habe ich es mal in den Marketing- und Wirtschaftslehrbüchern im Studium gelernt und gelesen, folgt die Strategie den Zielen und die Struktur der Strategie. Deswegen fangen wir ganz bewusst jetzt mal in der Diskussion mit dem Zielbild an, Herr Theurer. Was ist denn das richtige Zielbild für die Schieneninfrastruktur in Deutschland?
Ja, das richtige Zielbild, und das hat ja der Herr Fasciati auch angesprochen, ist natürlich das Angebotskonzept. Und deshalb ist der Deutschlandtakt, auf den man sich verständigt hat, wobei ich feststelle, dass es immer wieder auch Abgeordnetenkollegen gibt, die das in Frage stellen. Also da müssen wir mit Sicherheit noch Überzeugungsarbeit leisten. Aber dass Deutschland diesen Weg gegangen ist, einen integralen Taktfahrplan zu wollen, ist schon mal ein Riesenfortschritt. Und an dem orientieren wir die Infrastruktur, wobei ich es bemerkenswert fand, und da habe ich mir ja große Verdienste erworben, den Deutschlandtakt in einer breiteren Öffentlichkeit in Erinnerung zu rufen. Ja, es war immer geplant, dass der in Etappen umgesetzt wird. Und was wir jetzt ja machen, ist, dass wir die Aufbauorganisation an diese Anforderungen anpassen. Also was jetzt geplant ist mit der Infrago und mit dem Infrastrukturplan, mit einem rollierenden System. Im Übrigen gibt es da auch gute Beispiele. Zum Beispiel in Österreich machen die das so. Hm. Ist ja genau diese Umsetzung der Etappierung. Das heißt also, wir nehmen zum Beispiel die Forderung des Bundesrechnungshofes auf, dass der Bund als Eigentümerin der Deutschen Bahn AG verstärkt diese Eigentümerverantwortung übernimmt. Und auch ist klar, dass das natürlich eine Operation am offenen Herzen ist, um vielleicht mal dieses Bild zu benutzen. Also das heißt, wir steigen in einen Prozess ein und das weiß auch jeder, dass eine Veränderung der Aufbauorganisation nur eine notwendige, aber keine hinreichende Bedingung ist, um am Ende zum Erfolg zu kommen. Denn die Prozesse sind es ja, die dann angepasst werden müssen. Aber wir sind ganz zuversichtlich, dass die Steuerungsinstrumente, die wir uns auch vorgenommen haben, mit einem verstärkten Einfluss des Bundes, dass die dazu führen, die Mängel in der Infrastruktur zu reduzieren und die Kapazität zu sichern und zu steigern.
Also der Deutschlandtakt als Zielbild, so habe ich jetzt Ihre Äußerungen verstanden. Und dann haben Sie selber auf Ihr ZDF-Interview Interview angesprochen. Wenn der Deutschlandtakt das Zielbild sein soll, dann brauchen wir auch ein Zieljahr. Und die 2070 haben Sie dann weit von sich gewiesen und die Etappen hervorgehoben, was richtig ist. In der Schweiz geht man auch etappenweise vor. Aber ich möchte noch mal darauf beharren, haben wir in Deutschland mit dem Deutschlandtakt das Zielbild tatsächlich mit Zieljahr und so konkret, dass es wie der Mobilitätsplan, den wir in Österreich sogar verkehrsträgerübergreifend haben, das fehlt uns doch in Deutschland bislang. Oder würden Sie weiterhin sagen, der Deutschlandtakt ist dieses Zielbild?
Also ich habe von Herrn Flüglisthaler gelernt, dass man nur zwei Dinge braucht, um eine erfolgreiche Eisenbahn zu machen, nämlich Geld und Geduld. Und wenn ich, weil ich ja als Baden-Württemberger und Anrainer an der Gäubahn auch enge Verbindungen zur Schweiz habe, das mir anschaue, haben die Eidgenossen früh angefangen und haben sehr viel Geld mobilisiert. Und was wir in Deutschland dringend brauchen, ist denselben Konsens, den es in der Schweizer Bevölkerung gibt, weil was ja in Deutschland jahrelang auch anders gesehen wurde, ist, dass, also es gibt einen Rechnungshofsbericht, der sagt, die Bahn sei ein Fass ohne Boden. Es gibt da immer wieder Diskussionen, nicht nur von Haushältern, die sagen, eigentlich hat die Bahn zu viel Geld. Und wenn wir aber dann mal Benchmarks nehmen, und das ist ja bei Unternehmen auch ein gängiges Steuerungsinstrument, dann stellen wir fest, der Benchmark Österreich, dreimal so viel Geld pro Einwohner, der Benchmark Schweiz, viermal so viel Geld pro Einwohner. Und was halt nicht geht, ist, eine Luxuslimousine zu bestellen, aber nur das Geld für ein Mittelklassefahrzeug ausgeben zu wollen. Und deshalb bin ich zunächst mal stolz, dass die Bundesregierung, die sie tragenden Fraktionen, jetzt gerade mit den Haushaltsplanberatungen ja sich anschickt, eine massive Erhöhung der Mittel zu organisieren, praktisch eine Verdopplung der zur Verfügung stehenden Mittel. Und damit gehen wir in die richtige Richtung. Aber wir wissen ja alle, das muss verstetigt werden. Und dafür brauchen wir eine massive Unterstützung in einer im breiten Kreis der Bevölkerung, die eben sagt, ja, auch wir sind bereit. Und damit komme ich nochmal auf die Umsetzung des Deutschlandtaktes, eben diese Mittel zu verstetigen und auch den Mittelhochlauf abzusichern. Denn ich habe ja in diesem ZDF-Interview, das ja in der Mediathek für jeden noch nachhörbar und nachsehbar ist, ja nur ein Rechenbeispiel gemacht. Ich habe den Planungsvorrat durch die Jahresraten des letzten Haushaltes der Großen Koalition geteilt und da kommt dann eine Zahl bei raus. Und wenn ich diese Zahl verkürzen will, muss ich die Mittel erhöhen.
Weil das ist richtig. Dass wir mehr Mittel brauchen, ist unstrittig, Herr Theurer. Ich glaube, da müssen Sie niemanden hier im Saal überzeugen. Aber wie wollen Sie einen Konsens in der deutschen Bevölkerung herstellen, wenn es eben dieses Zielbild in der Form nicht gibt, dass man weiß, wo man genau hin will. Und in der Schweiz, wenn wir das die Analogie wieder nehmen, da gibt es Volksabstimmungen. Das hat sogar Verfassungsrang, die Verlagerung. Also da weiß die Republik ganz genau, wo sie hin möchte. Und der von Ihnen eben schon zitierte Bundesrechnungshof, den zitiere ich jetzt auch mal, der hat im Frühjahr dieses Jahres in seinem Bericht wortwörtlich geschrieben, der Zielfahrplan des Deutschlandtaktes kann keine Gesamtstrategie des Bundes sein, solange der Bund keine eisenbahnpolitischen Leitlinien, realistische und präzise Ziele sowie Zwischenziele bestimmt, kann er sich nicht auf den Weg machen, diese zu erreichen. Das ist der O-Ton des Rechnungshofes und da gebe ich mal die Frage einfach in der Ampelfraktion weiter. Detlef Müller, wie könnte denn so ein Zielbild für die Schieneninfrastruktur in Deutschland aussehen?
Also zunächst mal ist, glaube ich, der Bundesrechnungshof jetzt nicht der Vorreiter für den öffentlichen Verkehr und schon gar nicht für die Bahn. Das kann man jetzt so sagen. Also er übt seine Kontrollfunktion aus, das steht ihm auch zu, das muss er auch nach Bundeshaushaltsordnung. Aber ich würde mir manchmal beim Bundesrechnungshof oder bei Rechnungshofberichten auch hoffen, dass man da auch mal ein Stück weit in die Zukunft guckt und was ermöglicht. Aber das ist nur am Rande. Zielbild. Zunächst mal Zuverlässigkeit gehört zum Gemeinwohl dazu. Zuverlässigkeit, man muss sich auf seine Bahn verlassen können. Pünktlichkeit. Und dann halt ein Projekt, ein Programm an der Schweiz orientiert, integraler Taktvorplan oder bei uns der Deutschlandtakt, an dem sich alles andere ableitet. Man muss ja auch wissen, der Deutschlandtakt ist ja nicht bloß der Deutschlandtakt für den Fernverkehr, sondern es leitet sich auch der Nahverkehr ab. Der Mehrwert für die Region im Regionalverkehr. Das ist übrigens auch ein Punkt, wie man dann auch möglicherweise Kritiker von Ausbaumaßnahmen überzeugen kann, weil sie auch etwas davon haben vom Deutschlandtakt. Und nicht was von dem berühmten Synonym, ich fahre da mit 300 km/h irgendwo durch, ich habe da nichts davon, sondern mit der Erweiterung auf den Regionalverkehr hat die Region was davon, beispielsweise. Und das, was bis jetzt leider noch nicht genannt wurde, was eben auch dazu gehört, das sind die Bahnhöfe. Es hat ja auch einen Sinn, dass wir Station und Service auf Netz sozusagen verschmelzen, dass die Bahnhöfe und die Empfangsgebäude, aber auch die Verkehrsstationen in der gesamten Betrachtung, wenn es um Ausbau von Schieneninfrastruktur geht, halt nicht vergessen werden. Sondern auch nicht bloß die Netze müssen wachsen und schneller werden und Kapazitäten müssen ausgebaut werden, sondern unsere Verkehrsstationen. Also wenn wir uns vornehmen, die die Fahrgastzahlen zu verdoppeln, müssen auch die Verkehrsstationen mitwachsen. Dann brauchen wir längere Bahnsteige, breitere Bahnsteige, andere Empfangsgebäude, andere Fahrtreppen beispielsweise. Und der große Paradigmenwechsel zur Bahn ist ja sozusagen auch schon in der letzten Legislatur eingeleitet worden, muss ich auch sagen dazu, waren wir auch dabei, diesen Weg hin auf mehr Bahn zu legen, also den Schwerpunkt auf die Bahn. Und wenn Herr Kerkeling die Jahre 1994, 95 so erzählt aus seiner Historie, ich sag mal so, was ich so 1998, 99 erlebt, das war mit einer ganz anderen Abkürzung. Das war nicht Netz 21, das hieß damals RZ 2000. Das war der Abbau von Infrastruktur. Ja, ja. Alles das, was nicht gebraucht wurde und was nicht betrieblich notwendig war, was nicht wirtschaftlich war, flog weg. Ob das Weichen waren, ob das Gleise waren. Und jetzt im Endeffekt, gehört zur Ehrlichkeit dazu, bauen wir vieles wieder auf, was wir damals abgebaut haben. Weil wir jetzt den Wert oder den Schwerpunkt auf eine funktionierende Infrastruktur legen, die zuverlässig ist, die pünktlich ist und die Kapazitäten aufnehmen kann.
Alles richtig, aber ich versuche es jetzt noch ein drittes Mal mit dem Zielbild und der, ich nehme jetzt mal einen anderen Begriff, vielleicht ist Zielbild auch zu technokratisch und ich will mich auch gar nicht an den Begriff aufhängen. Ein weiterer Begriff, der es vielleicht ganz gut auch trifft, ist die Leitstrategie. Ja, wo wollen wir mit der Infrastruktur, Schieneninfrastruktur hin? Ich will mal die Begrifflichkeiten aus unseren beiden südlichen Nachbarstaaten oder aus Österreich nennen. Da heißt es Rahmenplan. Ich glaube, Sie haben es vorhin auch schon erwähnt in Ihrem Statement. Der hat eine 6 Jahre Verbindlichkeit, ist rollierend. Und in Deutschland wird dieser Ansatz, dass man eine Verbindlichkeit über die Legislaturperiode hinaus bekommt, hier unter dem Arbeitstitel Infraplan diskutiert. Das soll dann 5 Jahre lang dauern. Also wie könnte so eine Leitstrategie hier in Deutschland aussehen? Herr Lange, nehme ich mal die Opposition jetzt. Haben Sie da eine Idee, wo man konkret und verbindlich mit der Schieneninfrastruktur hin möchte, wenn wir schon beim Deutschlandtakt noch dabei sind, die Etappen zu definieren?
Ja, auch von meiner Seite zunächst einen schönen guten Abend. Ich will jetzt nicht die Etappen des Deutschlandtaktes definieren, aber ich glaube, dass der Deutschlandtakt in der letzten Periode, lieber Kollege Müller, schon wegweisend war für die Diskussion, die wir die Jahre davor geführt haben. Das gehört einfach zur Historie mit dazu und wir hatten heute im Ausschuss mehrfach das Wort Rückspiegel. Ich will nicht den Rückspiegel bemühen, aber ein System wie die Schiene, und das hat man ja auch an dem Beispiel Schweiz gesehen, da lege ich ja nicht einfach einen Schalter um und alles wird anders. Sondern wir haben natürlich, und deswegen sind wir auch nicht vergleichbar, eine andere Historie, aus der wir die letzten Jahrzehnte kommen. Und insofern denke ich, ist das Leitbild natürlich der Deutschlandtakt. Der war ja mal angelegt auf 2030, 2035. So hatten wir es auch im gemeinsamen Bundesverkehrswegeplan mit verknüpft. Auch teilweise, ich sehe hier auch Gesichter, die damals schon im Ministerium mit dabei waren, versucht mit Mitteln zu hinterlegen, dass diese Mittelhinterlegung und die Ziele an diversen Stellen nicht ausreichend waren, hat natürlich Ursachen. Aber wir haben auch anderes gemacht und da bin ich jetzt schon so ein bisschen überrascht, das sage ich in der Deutlichkeit. Ja, wir haben und wir sind ja eingestiegen in eine neue Form der Finanzierung, spätestens beim Programm IBP1, damals Infrastrukturbeschleunigungsprogramm. Und da sage ich jetzt auch mal in aller Deutlichkeit, da hatten wir halt null Planungsvorrat. Da hatten wir null in der Schublade, wovon wir ausgehen konnten. Das war damals, lieber Kollege Theurer, in der schwarz-gelben Koalition. Wir haben dann das ZIP aufgelegt, um zu versuchen, Planungsvorrat zu schaffen, weil wir diesen nicht hatten. Wir sind dann, Kollege Müller, dazu übergegangen, mit der LUV 2 und LUV 3 ja ein solches langfristiges Finanzierungselement zu schaffen, mit 8,6 Milliarden jährlich, Herr Sanfors, und da hatten wir die Zahlen der DB ja hinterlegt im Aufwuchs dann in den nächsten Jahren, was man für ein stabiles Netz braucht. Insofern will ich jetzt schon den Bogen spannen. Man hat sich, ich lasse jetzt mal den Rechnungshof außen vor, in den letzten Jahren sukzessive dahin entwickelt, Mittel zur Verfügung zu stellen und Ziele zu definieren. Dass Ziele dann immer wieder überarbeitet werden, und es steht auch jeder Regierung, glaube ich, zu, Schwerpunkte zu setzen, ist sicherlich richtig. Ob die Infrago oder die Gemeinwohlorientierung jetzt hier eine neue Zielvorgabe sind, lasse ich mal außen vor. Denn für mich war heute eine Erfahrung oder eine Erkenntnis neu. Und die muss man beim Zielbild natürlich schon auch nochmal hinterfragen. Wenn der Bahnvorstand heute im Ausschuss sagt, wir sanieren 40 Korridore als Generalsanierung, und jetzt wurde von der Schweiz uns das Thema Planung ja nochmal vor Augen geführt, und auf meine Frage, ob man zwischen 2023 und 2040 wirklich 40 Korridore sanieren kann, kam dann die Antwort, das sind alle Sanierungen, für die ich keine Planfeststellung brauche. Das heißt, am Ende saniere ich keinen Tunnel, ich saniere keine Brücke, sondern ich saniere im Endeffekt nicht als Generalsanierung, sondern ich ziehe einen neuen Fahrdraht. Und in dem Moment frage ich mich natürlich schon, passt Leitbild und Diskussion, die wir an dieser Stelle führen, zusammen? Ich bin da sehr skeptisch. Sie kennen unseren Vorschlag. Das heißt, die Infrastruktur wirklich zu uns, zum Bund zu nehmen und durchzufinanzieren. Die Erfahrung der letzten Jahre, Zielbild und Finanzierung nicht einheitlich in Bundeshand zu haben, hat sich nach unserer Überzeugung nicht bewährt.
Jetzt sagt Herr Theurer gerade, das haben sicherlich nicht alle hören können, das stimmt so nicht. Herr Theurer, kurz, aber bitte wirklich kurz die Gegenantwort dazu aus Ihrer Sicht.
Naja, also den letzten Punkt, da will ich nur darauf verweisen, dass in der Schweiz auch nach wie vor die Infrastruktur bei der SBB ist. Also wenn man das als Vorbild nimmt, dann ist der Weg, den wir eingeschlagen haben, richtig. Aber ich wollte nur darauf hinweisen, dass bei der Hochleistungskorridorsanierung, und da haben wir ganz konkrete 40 Korridore, also da gibt es schon ein ganz konkretes Zielbild für die Infrastruktur bis 2030, auch Brücken und wenn es Tunnels gibt, auch Tunnels sanieren. Und für die muss dann das Planungsrecht geschaffen werden. Deshalb sind ja manche Strecken auch nicht 2026 dran, sondern sind dann 2029 oder 2030, 31 dran. Das ist ja zum Beispiel bei der Strecke Hamburg-Hannover auch eines der Themen.
Okay, Punkt ist angekommen. Wollen wir nicht vertiefen, zeig nachher gerne nochmal die Folie.
Alles klar. Kerstin Hamann hat auch einmal den Kopf...
Ich habe die Folie gesehen.
Kerstin Hamann hat auch einmal den Kopf geschüttelt eben, als Sie sagten, Herr Lange, der Deutschlandtakt sei quasi schon so eine Art Zielbild. Ich habe das richtig gedeutet, nonverbal, Kerstin?
Ja, richtig. Erstmal guten Abend. Als Vertreterin des ökologischen Verkehrsclubs und auch Fahrgastvertreterin kann ich sagen, wenn wir einmal die mühende Ebene verlassen der Infrastruktur und sagen, was können denn die Ziele der Infrastruktur sein? Die müssen ja dem entsprechen, was wir wollen im Bereich Verkehr. Also unsere Klimaziele, wie wollen wir die erreichen? Wie viele Personen wollen wir wann transportieren? Der Koalitionsvertrag hat sich ein Ziel gesetzt, wir haben Pariser Klimaziele. Aber um einmal zu sagen, wie viele Menschen, wie soll der Modal Split sich verändern? Wir wissen, es ist wichtig, bei den Fahrten über 50 Kilometer die Veränderung hinzukriegen, weil die größte Menge der Verkehrsleistung über 50 Kilometer ist und die zu dekarbonisieren ist wichtig. So, also ist Fernverkehr super wichtig neben dem Nahverkehr. So, und wie setzt man das um? Wie viele Personen sollen von A nach B transportiert werden? Wie kommt man auf den Halbstundentakt zwischen den Metropolen, die wir jetzt hier im Deutschlandtakt haben? Das ist eine mögliche Annahme, aber wir müssen schon neben dem Deutschlandtakt gucken. Wir müssen eigentlich eine Mobilitätsgarantie auch geben, so wie in der Schweiz, und sagen, wie soll es denn sein, der ÖPNV-Anschluss und der Bahnanschluss? Also in diese Richtung müssen wir denken, damit einmal die Bürger und Bürgerinnen das nutzen und damit wir gucken, wie viel Verkehrsverlagerung brauchen wir eigentlich. So, jetzt ist das, wo wir hinwollen. Eigentlich kommen wir von dem, was können wir denn machen? So, und wenn man so anfängt, dann wissen wir natürlich, klar, erstmal muss man das sanieren, was man hat, was nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Und wenn wir uns gleich weiter darüber unterhalten, ist es natürlich wichtig zu sagen, dass man da mehr Kontinuität in der Finanzierung braucht, dann braucht man mehr Transparenz. Wo bleibt das Geld? Man braucht sicherlich mehr Geld. Da ist die jetzige Regierung ja schon wirklich auf einem erstmal sehr guten Wege, was lange nicht passiert ist, mehr Geld auszugeben. Und dann brauchen wir auch mehr Kontrolle Und weil die Informationsasymmetrien so groß sind zwischen den Leuten, die die Bahn betreiben und zwischen MdB und auch BMdV, muss da natürlich aufgerüstet werden. Ähnlich wie im Energiesektor, wo man an Bundling dann von Stromproduktion und Netz gemacht hat. Also
okay,
wie
also
kontrollieren wir das Ganze?
Zielbild mehr als der Deutschlandtakt, da kommt noch eine ganze Menge dazu aus Sicht des VCD. Und Rudolf Kerkeling hat auch noch mal zum Zielbild eine Ergänzung. Mhm. Bitte schön.
Ja, auch wirklich nur ganz kurze Ergänzung. Also ich kann ausdrücklich zustimmen, was Sie, Frau Hamann, gerade gesagt haben. Bin auch ein bisschen überrascht, weil das Ziel ist ja auch von der Koalition sehr eindeutig definiert worden, nämlich eine Verdoppelung der Personen, die transportiert werden, und 25% Marktanteil für den Güterverkehr in 2025. Und da bin ich wieder 30, Entschuldigung. Das ist mein fortgeschrittenes Alter. Und da bin ich nochmal bei dem Kollegen aus der Schweiz, der hat es ja sehr deutlich gesagt. Ich glaube schon, dass wir vieles aus der Schweiz lernen können. Und die klare Aussage ist, wir müssen immer überlegen, wofür bauen wir es denn? Und das Ziel ist, spreche ich mal für den Güterverkehr, 25% Marktanteil. Wie viel ist das denn? Und was müssen wir dafür tun? Und die Maßnahmen müssen wir dann angehen.
Gut, wenn jetzt die nächste Bundesregierung sagt, was interessieren mich 25% Marktanteil, ich mache jetzt mal 20, ja, auf mehr habe ich nicht Lust. Deswegen, glaube ich, sind wir gut beraten, über dieses Zielbild hier nicht nur vorne zu diskutieren, sondern auch in den nächsten Monaten uns weiter Gedanken zu machen, weil Letztendlichkeit, Geld und Geduld sind sicherlich zwei schöne Kriterien für den Erfolg, aber wir brauchen ein über die Legislatur hinausgehendes Zielbild als Fixstern. Und wenn wir das eben wegen der Volksabstimmung nicht haben und dieser Verbindlichkeit, die damit einhergeht, wie es die Schweizer haben, das ist, Jörg Sandfors, das ist dann, glaube ich, auch das Thema, was mitschwingt, wenn wir über Zielbilder, Leitstrategien sprechen. Wie kann man eine Verbindlichkeit über die Legislaturperiode hinaus, wie kann man das herstellen? Was hat die DB für Vorstellungen, was hast du für Vorstellungen in diesem Punkt bei der Schieneninfrastruktur?
Die Basis ist ein gesellschaftlicher Konsens, dass Eisenbahn Teil der Lösung ist. Das ist die Basis. Und wir reden jetzt gerade über eine Bahnreform, exakt 30 Jahre nach der ersten Bahnreform. Die Basis der ersten Bahnreform vor 30 Jahren war mehr Wettbewerb und Senkung der Kosten, weil der Staat sich die Eisenbahn nicht mehr leisten kann. Das war mal damals der gesellschaftliche Konsens. Wir haben deutlich mehr Wettbewerb und wir haben auch die Kosten viel effizienter, als wir das vor 30 Jahren waren. Dazu hat diese Bahnreform echt beigetragen. Seit ungefähr 10, 12 Jahren, vielleicht sogar exakt seit Lehman Brothers, beginnt in Deutschland ein Umdenken bezüglich des öffentlichen Verkehrs. Der hat nicht heute begonnen, der hat auch nicht mit dieser Regierung begonnen, der hat schon vorher begonnen, dass wir wirklich einen Konsens haben, dass die Eisenbahn ein Teil der Lösung ist. Und sind hier heute Abend auf dem Podium auch schon eine Reihe von Programmen angesprochen worden, die eine Tendenzwende eingeleitet haben. Aber die Summe dieser Programme hat bisher nicht dazu geführt, dass wir den Rückstau abgebaut haben, und hat nicht dazu geführt, dass wir die Kapazitätssteigerung bekommen. Sie kennen vielleicht den Spruch von Berthold Huber, zu alt, zu kaputt und zu voll. Das ist sehr plakativ, aber da ist ganz viel dran an dem Punkt. Und das sind zwei, also kann man ja sagen, alt und kaputt korreliert irgendwie, aber dass es zu voll ist, liegt an beidem. Das liegt nämlich einmal am Erfolg des Systems. Wir haben es ja wirklich geschafft, deutlich mehr Kunden ins System zu kommen, deutlich mehr Züge zu fahren. Das ist zum Thema gesellschaftlicher Konsens, den du angesprochen hast. Das ist ja die Basis. Aber das zu alt und zu kaputt vernichtet Kapazität, weil wir bauen wie bekloppt und wir bauen nicht richtig, weil wir kleinteilig bauen, weil wir zu unterfinanziert sind. Und deswegen finde ich das, was wir jetzt vorhaben, wirklich mehr als nur das 18. Konjunkturprogramm, was wir draufpacken, sondern es ist ein im letzten Sommer gestarteter Reset-Knopf. Wir haben eine Grundanalyse gemacht, wo stehen wir eigentlich? Wir haben ein inhaltliches Konzept, was wir inhaltlich anders machen müssen. Diese 7 Punkte, die viele von Ihnen gehört haben, von der Generalsanierung über die Bahnhöfe, die Abstellanlagen und natürlich weiterer Neu- und Ausbau, um nochmal 4 oder 5 zu nennen. Das ist so die erste Säule. Die zweite Säule ist das Thema, dafür brauche ich gesetzliche Grundlagen. Dazu wird jeden Tag diskutiert, auch heute wieder im Bundestag. Die dritte Säule ist die Finanzierung. Die hat 2 Elemente. Wir sind total dankbar, dass die Koalition sich zu einer Verdoppelung der Mittel für die Bahn entschieden hat. Das ist ein Quantensprung. Das ist noch nicht das österreichische und das Schweizer Niveau, aber für deutsche Verhältnisse ist das eine absolute Zeitenwende. Und das ist grandios, weil das auch Teil der Lösung ist. Der nächste Schritt ist noch die vereinfachte Finanzierungsarchitektur. Das ist ein Thema für 2024, moderne Schienengesetz oder wie immer das Gebilde dann heißen wird, also Umsetzung der Beschleunigungskommission Schiene. Ich überspringe die vierte Säule, weil auf die gehe ich nochmal ein. Das war deine Frage. Die fünfte Säule ist die Zusammenlegung. Da haben wir jetzt einen Aufsichtsratsbeschluss vor ein paar Tagen geführt. Das ist eigentlich nur der Schlussstein. Den mussten wir nur im September setzen, weil wir wegen der ganzen Fristen, die wir in der Mitbestimmung brauchen, sonst den 1. Januar nicht halten können. Die vierte Säule, da wird noch viel zu wenig zurzeit drüber diskutiert, das ist die Steuerung. Und das ist eine grundsätzliche Umkehr. Der Staat sagt nicht nur, ich will irgendwann den Deutschlandtakt, sondern die Bundesregierung operationalisiert das. Die wandelt das, ich komme aus dem Nahverkehr, in eine Art von Bestellung um, indem sie den Deutschlandtakt etabliert, indem sie die verkehrspolitischen Ziele der Verdoppelung auf einer Zeitschiene mal rückwärts rechnet. Was heißt das eigentlich? Und wie viele Züge müssen dann eigentlich fahren? Wie viele Menschen? Wie viel Kapazität brauche ich denn dann eigentlich? Wie muss denn dann der Ausbau passieren? Was kostet das eigentlich? Wie lang dauert das eigentlich? Dann wird man nochmal Schleifen drehen müssen, weil man sagt, das geht ja nicht alles über Nacht, in Köln doppelt so viele Züge durchzubekommen. Aber diese Arbeit muss man machen. In der EU-Verordnung steht da Leitstrategie drinnen. Das muss man dann aber in einen Plan, der rollierend ist, übersetzen. Die Österreicher nennen das Rahmenplan. Wir haben ja teurer den Arbeitstitel Infraplan, weil wir Infra so ein bisschen als Dachmarke benutzen für die Produkte, die wir gerade auf den Weg bringen. Dieser Infraplan wird unter Beteiligung der Bahn, unter der Verantwortung des Ministeriums als politische Zielrichtung aufgesetzt. Und das funktioniert als eine Umdrehung. Also es ist nicht so, wir geben euch Geld und jetzt macht mal was damit, sondern wir wollen das und das und das bei euch bestellen. Und jetzt haben wir auch Zeitschienen und Umsätze und Kapazitätseffekte. Okay. Wichtig ist, ich brauche noch 2 Sekunden, ja. Tut mir leid, Dirk. Mhm. Dazu gehört Transparenz, dazu gehört Steuerung über klare Ziele. Also das gesamte Steuerungssystem muss viel stärker als Bestellerfunktionen kommen. Und den Rest erzähle ich nachher.
Ja. Ja, auf die Steuerung gehen wir gleich noch ein. Also ich würde jetzt gerne, also ich glaube, wir haben alle verstanden, deine Position, InfraGo ist kein Konjunkturprogramm, du hast von Zeitenwende gesprochen, die Bestandsaufnahme ist so ehrlich wie noch nie, wir haben so viel Geld wie noch nie, über das Geld freuen wir uns alle, das ist auch unstrittig. Ich komme trotzdem, man sehe es mir nach, weil ich nicht stehen bleiben möchte bei der Wohlfühlbotschaft, wir kriegen 40 Milliarden, ist ja alles gut. Ich glaube, das würde der Komplexität der Herausforderung nicht gerecht, wenn wir uns auf diesen gängigen und leicht herzustellenden Konsens hier einließen auf der Bühne. Deswegen nochmal, Detlef Müller, was bedeutet Gemeinwohl im Zusammenhang mit der Schieneninfrastruktur für die SPD-Bundestagsfraktion? Wie stellt ihr euch das vor?
Langfristig, sicher, verlässlich, pünktlich, mit Kapazitäten.
Okay, klare
wichtig,
Antwort.
Wichtig ist ja, das war Ihr Punkt vorher, Herr Pfleger. Wie gelingt es uns, aus diesen Denken in Legislaturperioden rauszukommen? Also in diesen 4-Jahres-Rhythmen. Was Sie angesprochen haben, was passiert denn dann irgendwie? Ändert sich alle 4 Jahre so die Grundrichtung oder so? Denn in der Schweiz gibt es einen Grundkonsens in der Bevölkerung. Den kriegen wir möglicherweise auch stückchenweise hin. Da kann das Deutschland-Ticket beispielsweise jetzt gerade helfen. Da kann auch helfen, dass der ÖPNV ausgebaut ist. Es gibt ja noch ganz viele Verkehrsthemen, über die wir reden. ÖPNV-Ausbaupaket oder so, Modernisierungspakete. Und na, das muss alles noch gemacht werden. Aber ich bin ein großer Fan davon, über Legislaturperioden zu denken, weil die Ziele sind langfristig. Und deswegen musst du eigentlich alle Player oder auch politische Richtungen, Fraktionen, die Opposition, die Bundesländer von Anfang an mit einbeziehen.
Gut, das heißt, diese Kriterien fürs Gemeinwohl, Pünktlichkeit, Kapazität, Qualität, all diese ganzen Dinge.
Das wäre nicht bloß die Wirtschaftlichkeit, bei der Infragut ist ja eigentlich
aber Punkt. Das wären dann auch die Schlagwörter für die Kennzahlen. Wenn man steuern möchte, das ist dann die Vorstellung, dass man auch daraus Kennzahlen ableitet. Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Da denke ich mal, wird das System Schweiz oder Österreich im Mittelpunkt stehen. Da gibt es ja Netzzustandsberichte mit konkreten Kennzahlen oder Ampelsystemen, wie man das machen kann. Und der Punkt ist ja der, dass der Bund als Bund dann auch die Zielvorgaben vorgibt. Und dann ist es eigentlich in einem Jahresbericht ablesbar. Da gibt es verschiedene Steuerungsmodelle. Da gab es mal die Idee, das sollten die Aufsichtsräte machen. Das ist aber aus meiner Sicht Quatsch, weil das immer nur nachlaufend ist, ein Jahr später, wenn man dann die Geschäftsberichte sich anguckt aus dem Vorjahr. Sondern wir müssen ja eigentlich vorher eingreifen. Und zwar mit dem Infraplan, sich das wirklich genau angucken. Also diese Vorgabe des Bundes, was wird eigentlich gemacht? Es wird riesig kompliziert, kann ich Ihnen jetzt schon versprechen, wenn da im Infraplan sozusagen einzelne Infrastrukturmaßnahmen vorgestellt werden und dann soll dann jemand damit drüber besprechen. Wir wissen das ja gerade, was einzelne Infrastrukturmaßnahmen bei der Bahn gerade so für Diskussionen auslösen, aber das wird ein Punkt sein, der Transparenz zum Beispiel erfordert. Wir brauchen eine Transparenz in der Mittelverwendung, die Leute müssen wissen, was passiert mit dem Geld. Und was verbessert sich in der Infrastruktur? Das muss ablesbar sein und dann funktioniert es. Und der wichtigste Punkt ist der, kann man auch mal sagen an der Stelle, wir sind zum Erfolg verdammt. Wir haben nur diesen einen Schritt jetzt, das muss jetzt gelingen.
Okay. Ulrich Lange, welche Kennzahlen sollte der Bund zur strategischen Steuerung nutzen? Sind das dieselben Schlagworte wie bei Detlef Müller oder hat die Union ganz andere Vorstellungen?
Ich glaube, dass wir bei den Vorstellungen, wie eine funktionierende Infrastruktur auszuschauen hat, gar nicht so weit auseinander sind. Ob Pünktlichkeit, ob Kapazität, ob Verlässlichkeit, ich sage aber auch diskriminierungsfreier Zugang. Und deswegen muss ich, Entschuldigung, Herr Sanfors, in diese Wohlfühlrhetorik schon noch so ein bisschen kritisch reinfragen. Das mache ich jetzt wirklich als Oppositionspolitiker. Wir haben vorhin so groß gesagt, es muss einen großen gesellschaftlichen Konsens über die Strecken, über den Ausbauzustand, über das Angebot geben. Und auf der anderen Seite heißt es dann, den Infraplan gibt die Bundesachtung, die Bundesregierung, also die Exekutive zusammen mit der Bahn vor. Da habe ich natürlich dann als Parlamentarier, und da bin ich wahrscheinlich nicht mal, wenn ich den Detlef Müller gerade so in der Seitenbemerkung richtig verstanden habe, dann sind wir wahrscheinlich nicht mal so weit auseinander. Wenn ich einen gesellschaftlichen Konsens will, wenn ich möchte, dass eine neue Gesellschaft auch funktioniert über Legislaturperioden, dann kann ich nicht hergehen und im Endeffekt intern mir etwas überlegen, sondern dann brauche ich eine ausreichende Parlamentsbeteiligung und eine Verbändebeteiligung. Ich sage das in der Deutlichkeit. Denn das, bei aller Liebe und bei allen Spiegelstrichen, die wir bisher gesehen haben und bekommen haben, hat natürlich nicht stattgefunden. Und die 26-Minuten-Debatte über das Bundesschienenwege-Ausbaugesetz nächste Woche als Abschluss für ein solches Gesetz, 26-Minuten-Debatte im Deutschen Bundestag, wenn das der Auftakt zu einer Reform sein soll, dann bekomme ich mit 26 Minuten in der deutschen Öffentlichkeit bei den anderen Themen, die gerade interessieren, nicht die Notwendigkeit und die Wahrnehmung für ein Thema, wenn ich diesen gesellschaftlichen Konsens will. Also, Kennzahlen sind der eine Punkt. Der andere Punkt heißt aber, dass das, was ich hier mache, wirklich in einen Konsens mündet. Das heißt, wie schaut diese Kontrolle aus? Wer kontrolliert? Wer sitzt drin? Wer bestimmt immer wieder die Projekte? Wie wird das ineinander gebunden? Und dann will ich an der Stelle, da muss ich jetzt dem Kollegen Detlef Müller widersprechen, ich weiß auch noch nicht, wie die VMK heute ausgegangen ist zum Thema 49-Euro-Ticket. Aber ein interessanter und auch nicht ganz unwahrer Ansatz der Schweiz war natürlich, auch Schienenpersonennahverkehr und ÖV kostet Geld. Und hier war vorne in der Einleitung nämlich der Satz, es kann nicht nur ein Billigangebot sein. Der Anreiz ist schön und gut, aber wenn ich die Gesamtfinanzierung brauche, muss ich auch ehrlich über die Kosten reden. Und das wird in meinen Augen hier gerade ein bisschen schräg vermischt. Ich erlaube mir diese Randbemerkung.
Applaus ist immer gut bei jedem Diskussionsbeitrag. Gerne genommen und gerne gehört. Ganz kurz jetzt noch zu den Kennzahlen. Dann würde ich das Kennzahlenthema auch abschließen wollen. Ludolf Kerkeling und auch Herr Theurer, Sie haben noch zum Kennzahlenthema ganz kurz eine Anmerkung, Hinweis?
Ja, zu der Forderung.
Mikro, ja. Ist so schön plauschig hier in den Sesseln, da vergisst man das Mikro mal.
Ja, ich habe drüber nachgedacht, was der Kollege Lange jetzt gerade gesagt hat, und da schwingt ja mit, oder das hat er ja gefordert, eine stärkere Steuerung durch den Deutschen Bundestag, also durch das Parlament. Und jetzt wissen alle Kolleginnen und Kollegen, wie aufwendig zum Beispiel die Erstellung eines Bundesverkehrswegeplans ist, wie die Abstimmung da ist. Alle Kommunen, die Bundesländer in einem Top-Down-Bottom-Up-Top-Down-Prozess. Also da muss man tatsächlich die Frage stellen, ob eigentlich eine direkte Entscheidung des Parlaments über jede einzelne Sanierungs- und Baumaßnahme die notwendige Schnelligkeit und Effizienz in der
Umsetzung... Das hat er aber nicht gefordert, über jede Baumaßnahme.
Nee, aber doch.
Doch.
Ja, hat er gefordert.
Nein,
und,
Kollege Teuber, da muss ich jetzt...
Nee, also
wir wissen beide, bei der Autobahn sitzen alle wesentlichen Fraktionen mit im Aufsichtsrat. Das kann man natürlich, und da wird auch nicht über jeden Kilometer Autobahn, der saniert wird, gesprochen, über manche berühmte Brücke schon.
Doch, da wird...
Aber nicht über jeden Kilometer Sanierung. Ich war lang genug dabei.
Im Aufsichtsrat der Autobahn GmbH wird zum Beispiel über Mehrkosten gesprochen, beziehungsweise dafür haben wir ja jetzt die Satzung geändert, damit man darüber nicht mehr sprechen muss. Und also wenn der Deutsche Bundestag den Wunsch äußert, verstärkt in diese Themen hineingenommen zu werden, dann findet der Bundestag ja auch einen Weg, damit man das sicherstellen kann. Wir haben, und darauf wollte ich eingehen, Herr Pflege, vor, die Beteiligung des Deutschen Bundestages zu verstärken. Denn mit der Gründung des Sektorbeirats, wo der Stationsbeirat oder der Netzbeirat zusammengeführt wird, soll die Branche da stärker beteiligt werden. Wir wollen eine Geschäftsstelle, die außerhalb der Deutschen Bahn AG ist, die also unabhängig ist. Wir wissen noch nicht, ob wir es beim BMDV ansiedeln oder beim Eisenbahnbundesamt. Aber da ist nach unseren derzeitigen Überlegungen eine ganz starke Vertretung des Sektors geplant, aber auch möglich, dass der Bundestag und Bundestagsabgeordnete da mit dabei sind. Das sind wir ja noch in der Abstimmung. Und ich kann an der Stelle in der Opposition nur anbieten, dass wir da einen konstruktiven Dialog kommen, was wir für sinnvoll halten. Und dann müssen wir aber auch wissen, auf was wir uns da einlassen. Denn wir haben zum Beispiel ja in der Schweiz gelernt, dass der gemeinsame Ausschuss, oder wie er da heißt, der zum Beispiel den Alpenbasistunnel NEAD begleitet hat, in dem dann auch Parlamentarier vertreten waren, sich dann auch mit der Frage auseinandersetzen musste, zum Beispiel bei so einem großen Projekt, was passiert eigentlich, wenn durch allgemeine Baupreissteigerungen es zu Mehrkosten kommt. Also es soll ja solche Projekte in Deutschland auch geben, also zum Beispiel Stuttgart 21. Und da muss man halt auf der Strecke dann auch gemeinsam sich überlegen, wie man das macht. Und also da sage ich jetzt mal als Schienenverkehrsbeauftragter, da hätte ich das allergrößte Interesse, dass der Deutsche Bundestag, der ja dann gegebenenfalls die Mittel auch zur Verfügung stellen muss, also auch um die Mehrkosten abzudecken, dass der da frühzeitig mit dabei ist, damit man auch im Parlament die notwendigen Mehrheiten sichern kann, dass man am Ende nicht bei den Haushaltsberatungen ein Stoppsignal kriegen.
Einmal noch Kennzahlen und dann komme ich wieder zum Deutschen Bundestag. Rudolf Kerkeling, Kennzahlen bitte.
Ja, zu den Kennzahlen eigentlich wirklich nur ganz, ganz kurz. Ich glaube, man darf nicht Kennzahlen mit Steuerung verwechseln. Kennzahlen ist etwas, mit dem man hinterher Umsetzung kontrolliert. Also wird es tatsächlich so ablaufen, wie man es ursprünglich mal geplant hat. Zum Beispiel, wenn Kosten aus dem Ruder laufen. Stuttgart 21 hatten Sie ja teurer gerade genannt. Das ist sicherlich hilfreich. Steuerung setzt eigentlich noch deutlich davor an. Herr Sandfors hat es gerade auch gesagt, es kommt in den bisherigen Diskussionen aus meiner Sicht tatsächlich deutlich zu kurz. Wir haben ja viele Diskussionen gehabt, wie geht es eigentlich weiter mit der InfraGo, und auch die Diskussion gehabt, wie sind wir eigentlich dahin gekommen, wo wir heute stehen. Und wir sind auch gemeinsam zu dem Ergebnis gekommen, innerhalb des Systems hat keiner etwas falsch gemacht. Alle haben richtig agiert. Und trotzdem liegt die Infrastruktur am Boden. Und was wir jetzt verhindern müssen, also es ist ja sehr lobenswert, dass wir uns mit dieser Struktur, mit dem Strukturthema beschäftigen, dass es mehr Geld für die Schiene gibt. Das sind ja alles Leistungen der aktuellen Regierung, das muss man ja auch anerkennen. Aber wenn wir jetzt viel Geld in die Schiene stecken Und die Schiene ist tatsächlich in 10 Jahren wieder so einigermaßen in Ordnung. Unterstellen wir das mal. Dann darf es eben nicht passieren, dass wir 10 Jahre später wieder an der gleichen Stelle sind wie heute. Und deshalb fängt Steuerung aus meiner Sicht schon da an, aus meiner Sicht ganz wichtiger Aspekt. Sag mal, was ändern wir in den Regularien für die InfraGo? Also sag mal, wie agiert das Personal bis zu unseren Kundenbetreuern runter? Mit welchen Gedanken gehen die auf uns als Kunden zu oder sehen die uns nur Opfer? Das ist so der Aspekt, der ganz wichtig ist. Und daraus abgeleitet dann die Frage, wie steuert man das insgesamt? Also mal das, was Sie gerade genannt haben, einen neuen Beirat, das kann durchaus so mal funktionieren. Ich will das gar nicht von vornherein vom Tisch wischen. Allerdings muss ich auch sagen, also mal unsere Erfahrungen mit dem bisherigen Netzbeirat sind, letztens habe ich so ein schönes Wort gehört, semi-optimal. Also das ist sehr durchwachsen. Da haben wir ganz viel eingebracht und eigentlich so mal kam so mal ein halbes Jahr später dann ganz viele Folien mit der Aussage, alles wird gut und es wurde schlimmer. Also das reicht dann nicht, aber natürlich ist das ein Ansatz, den man diskutieren, den man weiterverfolgen kann, je nachdem, mit welchen Kompetenzen dieser Beirat dann auch ausgestattet ist.
Also an dem Punkt muss ich einen Satz noch ergänzen und da will ich einfach das unterstreichen. Der Netzbeirat, den wir jetzt haben und jede Form des Beirats ist dann ein stumpfes Schwert, wenn am Ende über den Aufsichtsrat und über den Konzern und die Bundesregierung gesteuert wird. Da können wir Beiräte und wir Politiker haben viel Beiratserfahrung. Da können wir in vielen Beiräten viele Vorschläge machen. Entweder richtig oder im Endeffekt ist es ansonsten nett und danke für die Tasse Kaffee.
Und noch ganz kurze Ergänzung. Ganz kurze Ergänzung. Und wichtig ist tatsächlich, ich gucke wieder in Richtung Schweiz, wenn wir eine Entscheidung getroffen haben, ein bestimmtes Projekt umzusetzen, dann muss es tatsächlich raus aus den Regularien. Also da darf es nicht passieren, dass die nächste Regierung dann sagt, ach, wir haben ein anderes Projekt, das wäre uns eigentlich noch wichtiger, das stampfen wir ein und fangen mit neuen an. Dann wird nämlich nichts fertig.
Ja.
Dann wechseln alle 4 Jahre die Prioritäten.
Ja. Also der Beirat, der Sektorbeirat ist es nicht, der steuern wird. Ich würde ganz gerne noch mal zu der Frage, wer
entscheidet. Das passiert in der Praxis nicht. Es gibt einen Bundesverkehrswegeplan, der ist unter der alten Koalition aufgestellt worden, er wird jetzt abgearbeitet. Es wird einen neuen Mobilitätsplan geben, da hieß er nicht mal Bundesverkehrswegeplan, Mobilitätsplan, und der gilt ja auch mehrere Jahre. Also die Prioritäten sind gesetzt und wir ändern ja jetzt derzeit auch den Bundesverkehrswegeplan überhaupt nicht. Wir streichen nichts, wir bringen nichts Neues rein, sondern da gibt es ein Stück weit Kontinuität und das ist auch dringend nötig, weil sie hier wirklich über Jahre, Jahrzehnte planen müssen. Also das ist ja keine kurzfristige Geschichte.
Naja, also jetzt ja, aber das Stichwort Praxis fiel, da muss ich jetzt doch nochmal drauf einsteigen. Also wir haben ja gerade was gelernt zu Umsetzungszeiten in der Schweiz. Das würde ich mir für Deutschland auch wünschen und ich rufe mal in Erinnerung, dass wir zwar weder den Zulauf zum Gotthard-Basistunnel noch die Betuwe-Line noch die Ertüchtigung, Elektrifizierung Ostkorridor, nichts ist fertig. Und alle diese Projekte sind älter, als ich im Berufsleben stehe.
Ich würde aber jetzt gerne Kerstin Hamann und Jörg Sandfors, da gab es auch gerne Applaus geben, wenn es gewünscht ist. Ja. Ich möchte gerne jetzt Kerstin Hamann und Jörg Sandfors jetzt wieder in die Gesprächsrunde reinholen. Bleiben wir nochmal beim Bundestag und wer soll was entscheiden, Kerstin Hamann, bei der InfraGo? Was der Bundestag, was das Ministerium und was die InfraGo-Gesellschaft? Wie sind die Vorstellungen des VCDs?
Ja, also erstmal soll der Bundestag natürlich das entscheiden, wofür er zuständig ist, also Gesetze. Das BSchwAG kommt jetzt hoffentlich durch. Bitte, wenn sich hier alle einig sind, dass man langfristig finanzieren muss, beschließen Sie dann endlich die zwei Finanzierungstöpfe, einen für Ausbau, einen für Instandhaltung, so wie das die Beschleunigungskommission Schiene vorgeschlagen hat. Punkt, dann hat man das und dann kann auch die nächste Regierung, welche Farbe sie immer hat, sagen, so machen wir das. Und wie man den Topf zusammensetzt und dann muss der Bundestag natürlich anschließend beteiligt werden. Und als nächstes, der Bundestag muss natürlich, der kann Zustandsberichte lesen, die zuständigen Fachkollegen, das nehmen die zur Kenntnis, wurde es erfüllt, ja oder nein, aber, und ich glaube, das ist ganz entscheidend, dass den Abgeordneten auch Berichte in der Qualität vorgelegt werden und auch beurteilt von der fachlichen Behörde. Ich weiß nicht, ob das BMDV heute dazu in der Lage ist, allein schon personell, weil ich habe ja eben diese Informationsasymmetrien angesprochen. Für die Steuerung, glaube ich, muss man noch Leute haben, die sich noch mehr sage ich mal, nur damit beschäftigen, womit sich bislang die DB-Infrastruktur beschäftigt hat. Ob das jetzt eine BMDV-Abteilung ist, aber wie gesagt, ein neues Bundesamt für Verkehr, wie es in der Schweiz ist und wie es der VCD in einem Bundesmobilitätsgesetz vorgeschlagen hat, das muss man da sehen. Nur denken Sie, im Energiebereich hat man auch, die Bundesnetzagentur hat ja auch zusätzliche Kompetenzen gegeben, die hat aufgebaut, das musste sein, damit die das Wirtschaftsministerium beraten konnte und gesagt hat, guck mal, dieser Bericht hier sind diese drei Punkte, hier müssen wir die Margen verändern bei diesen und jenen Investitionen. Also das wäre wichtig, dass der Bundestag und die Fachabgeordneten grob entscheiden, Ausstattung der Schienenfonds und gute Vorlagen haben. So, und dann ist noch das andere Thema Kontrolle, Finanzierungsströme. Ich weiß nicht, ob du nachher noch darauf eingehen willst oder jetzt.
Mach jetzt
dann,
kurz.
Dann sage ich nur
die
ganz
Zeit
kurz.
Läuft uns weg, ja.
Also ist mal ein erster Schritt jetzt zu sagen, wir gucken genauer in die Infrastruktur. Es ist ein Formelkompromiss, das wissen ja auch alle. Einerseits will man Infrastruktur separieren, andererseits soll alles im Konzern bleiben. Jetzt so ein Konzern ist weder gut oder schlecht. Man muss aber wissen, wenn man kontrollieren möchte als Gesetzgeber, ist das Geld, was ich jetzt bewilligt habe, auch genau da angekommen? Muss ich nicht nur gucken, sind die Projekte denn so, sondern wie sind denn die Finanzströme in der Infrago? Da wird jetzt gesagt, na gut, das geht direkt ans BMDV und dann wieder zurück. Aber man muss wissen, in so einem Konzern, man hat einen Ergebnisabführungsvertrag, es gibt Konzernsteuerungsinstrumente für Finanzen, die müssen Sie erstmal durchblicken. Es gibt Konzernverrechnungspreise, hat die Infrago dann auch vernünftige Bedingungen für diese ganzen Dienstleistungen, die sie einkauft. Selbst wenn es so ist, dann kann man Konzern steuern über Cashpooling. Das wird die DB sicherlich ordentlich machen, aber man muss sich die Bedingungen angucken. Dafür braucht man auch Fachleute. Man kann über Lizenzverteilung im Konzern Gewinne und Verluste steuern. Also Sie müssen wenigstens als Gesetzgeber so jemanden haben, der das mal ordentlich beurteilt und bei der DB reinguckt und sagt, stimmt. Und dann wäre es auch gut, wenn nicht nur, sag ich mal, die Fachstaatssekretäre sagen, ja, das habe ich im Finanzministerium gemacht, das kann ich. Es muss auch der Öffentlichkeit dargestellt werden. Und auch wir als Fahrgastverband würden das gerne wissen, ob dann die Konditionen so in Ordnung sind oder auch wenn sie in Ordnung sind, wie sie dann sind im Einzelnen. Ich glaube, das ist kein oder sollte kein Staatsgeheimnis bleiben.
Ja.
Danke.
Jörg Stanfoss, Ludolf Kerkeling hat eben gesagt, Kennzahlen sind kein Steuerungsinstrument. Reicht die Satzung der InfraGo als Steuerungsinstrument?
Wir brauchen nicht ein Element, sondern wir brauchen ein in sich einigermaßen geschlossenes System. Und wir haben im Jahr 20, 30, 40 Podiumsdiskussionen zur Eisenbahn. Wir werden auch nächstes Jahr wieder 20 Podiumsdiskussionen haben. Also ich bin auch nicht so naiv zu glauben, dass am 1. Januar die Welt so toll wird wie in der Schweiz. Aber ich glaube, das, was wir jetzt gerade aufsetzen, ist der größte Schritt in die richtige Richtung in den 25 Jahren, die ich beurteilen kann. Weil wir jetzt wirklich nicht an einer Stelle nur machen. Wir geben nicht nur mehr Geld und lassen den Rest anders, sondern wir bauen wirklich an verschiedenen Elementen, machen wir große Schritte in die richtige Richtung. Wir ändern die gesetzlichen Finanzierungen. Wir erlauben es jetzt hoffentlich, wenn das jetzt alles gut geht, endlich den Rückbau der Empfangsgebäude zu stoppen, dass wir auch wieder Bahnhöfe haben, die den Namen verdienen. Wir diskutieren über Abstellgleise, die uns mittlerweile an allen Ecken und Kanten fehlen. Wir diskutieren darüber, dass der Deutschlandtakt ein Leitbild wird, dass wir dazu eine Etappierung machen. Wir diskutieren darüber, dass wir mit den BKS-Lösungen zum Thema Finanzierung über ein Fondsmodell eine grundsätzliche positive Veränderung der Finanzierungsarchitektur haben. Wir diskutieren darüber, dass wir die Steuerung wirklich ändern. Und ich will das nochmal für die, die nicht so tief drin sind, sagen. Wir haben im Bundesverkehrswegeplan für das Thema Neu- und Ausbau ein parlamentarisches Verfahren mit einer klaren parlamentarischen Prioritätensetzung. Wir haben das unterhalb der Ebene von Neu- und Ausbau nicht. Und wir haben keinen Mechanismus heute, der sicherstellt, dass die Kapazitätsanforderungen, die wir als politisches Ziel haben mit dem Bundesverkehrswegeplan, irgendwie nur zusammenpassen. Das passt manchmal zufällig, aber nicht automatisch und schon gar nicht regelmäßig. Und das ist das, was wir jetzt wirklich anders machen wollen. Das muss erarbeitet werden. Das wird auch nicht im ersten Jahr alles perfekt sein. Da werden wir noch öfters Diskussionen haben, ist das schon gut. Aber wir werden jetzt einen Release 1.0 in den Markt setzen für eine Etappierung des Deutschlandtaktes für ein Kapazitätsmodell. Und dann werden wir auch in die Satzung, deine Frage zum Thema Ziele, werden wir auch in die Satzung Themen hineinschreiben, die eine andere Anforderung haben. Da wird nicht nur Qualität, Diskriminierungsfreiheit und Kapazität rein. Kapazität ist eines der zentralen Worte. Und ein Wort, was heute noch nicht gefallen ist, das ist das Wort Resilienz, wird in der Satzung auftauchen. Und Resilienz ist das Gegenteil von dem, was wir seit der Bahnreform 94 gemacht haben. Die Überschrift der Bahnreform 94 hieß neben Wettbewerb Kostensenkung. Das EBA-Handbuch sagt, wirtschaftlich optimale Betriebsqualität. Wenn du ein Gleis mehr baust, um bei der Baustelle eine Ausweichmöglichkeit zu haben, wird das nicht finanziert, weil das ist nicht wirtschaftlich optimal. Jetzt reicht es nicht, Resilienz nur in die Satzung zu schreiben, jetzt müssen wir auch die EBA-Handbücher anpacken. Aber wir gehen momentan an allen Säulen. Und das Thema der Zusammenlegung der beiden Gesellschaften, das ist eigentlich nur, um einen Zaun drumherum zu machen, um zu wissen, wo fängt das an und wo hört das auf. Das ist nicht die Lösung. Aber an all diesen Punkten arbeiten wir momentan. Und was wir da im nächsten Jahr sehen würden, wird ein Quantensprung. Und natürlich wird es noch Verbesserungsbedarf geben. Also unsere Nachfolger müssen ja auch noch was zu tun haben. Und natürlich wird der Bundestag damit eingebunden werden. Wir reden ja über Größenordnung. Da wird nicht nur der Haushaltsausschuss und der Verkehrsausschuss sagen, ich will da auch mitreden. Das tut er bei der Luft ja übrigens auch. Also auch das ist ja normal. Und wir werden nicht, Herr Kerkeling, verbieten können, dass der Souverän, der einen neuen Bundestag wählt, vielleicht auch andere Vorstellungen hat. Ja, das kann so sein. Ich kann doch als Bahn nicht beschließen, dass zukünftige Parlamente jetzt nichts ändern dürfen. Nicht wir haben die Weisheit gepachtet, wir leben in einer Demokratie, aber ich glaube, wir legen eine so gute Basis, dass wir auf dieser Basis einen Riesenschritt machen und auf der dann weiterarbeiten können, noch mit den nächsten Verbesserungen. Und deswegen freue ich mich auf den 1. Januar und ich glaube, das wird der größte Schritt in die richtige Richtung seit 1994 werden.
Bevor wir zu der Schlussrunde kommen, möchte ich nochmal, weil jetzt oft und wie ich finde zu Recht vom Parlament die Rede war, nochmal eine Frage an Ulrich Lange stellen und auch bewusst die Brücke in die Vergangenheit bauen. Der Investitionshochlauf für die Schieneninfrastruktur, der hat ja schon unter den CSU-Verkehrsminister Dobrindt angefangen. Wenn ich mal ganz tief in mich hineinhorche, zwar auf deutlich geringerem Niveau, als wir heute diskutieren, aber das war der Beginn eines Hochlaufes. Der Masterplan Schienenverkehr, den die Ampelfraktion beschleunigt umsetzen will, den hat der CSU-Bundesverkehrsminister Scheuer mit auf den Weg gebracht und genauso den Zielfahrplan für den Deutschlandtakt. Nun haben Sie eben sehr vehement die Beteiligung des Bundestages jetzt in dem aktuellen Reformprozess unter dem Arbeitstitel InfraGo eingefordert. Und es ist ja in diesen Tagen auch viel in Deutschland vom Deutschlandpakt die Rede. Bieten Sie der Regierung jetzt einen Bahnreformpakt an als Union oder wie müssen wir Ihre Worte von eben verstehen?
Also, wenn die jetzige Bundesregierung am Ende wirklich eine echte Bahnreform 2.0 möchte, dann wird die Unionsfraktion, nachdem sie zum Verkehrsträger Schiene steht, immer offen sein und immer offen über die Zukunft, über das Leitbild, über die Finanzierung der Schieneninfrastruktur und des öffentlichen Nahverkehrs in Deutschland sprechen. Wir sind offen. Kommen muss die Regierung.
Das freut Detlef Müller?
Ja, das freut mich natürlich und ich hoffe auch, dass die Regierung das macht. Deswegen war ja vor uns mein Wunsch, sozusagen, dass Bundesregierung frühzeitig, nicht bloß uns beteiligt als Koalition, weil wir nur die Regierungsfraktion sind, sondern natürlich auch mit der Opposition redet, mit den Bundesländern redet. Das gehört dazu, das ist guter Brauch und das ist vor allen Dingen auch verlässlich und langfristig gedacht aus verschiedenen Gründen. Aber ich will bloß nur eins sagen, weil das ist jetzt ein Bahnpodium. Also von 20, 30 im Jahr und wir sind alles Freunde, wir wollen alles Gleiche, alles gut. Es gibt noch andere Podien. Und ich war Freitag bei den Speditionen und Logistikern und da sieht das schon ein bisschen anders aus mit dem gemeinsamen Konsens. Weil ein Teil zum Beispiel für die Finanzierung kommt nun mal aus der Lkw-Maut. Und wir sind verdammt nochmal dazu verpflichtet, hier eine Gesamtlösung hinzubekommen für alle Verkehrsträger. Wobei die Bahn, die Schiene, den Schwerpunkt bildet. Und das ist hingegen wieder Konsens, auch bei den Lkw, bei den Speditionen. Ganz einfach aus den Gründen, dass sie halt auch an Fahrermangel leiden. Also das ist schon der Punkt. Und da ist ein großes Interesse da, selbst von den Speditionen, also von dem gummibereiften Güterverkehr,
die wollen auch die
Verkehr
Schiene,
auf die Schiene zu verlagern. Und die Chance, die gab's die letzten 20 Jahre nicht. Dass es dort sozusagen ein Einverständnis gibt, auch bei denen, bei den Speditionen, Güter gehören auf die Schiene. Ja. Und das müssen wir jetzt verdammt nochmal schaffen. Aber das müssen wir alle gemeinsam schaffen. Also jetzt nicht nur wir und das BMDV und die Verkehrspolitiker, sondern durch auch Beharrungskräfte, die es auch in der Bundesregierung gibt, ganz normal, als die eben das Finanzministerium betrifft oder eben der berühmte Bundesrechnungshof, sondern mal diesen Schritt nach vorne wagen, mal was Neues zu denken. Es wird ein Riesenkampf nächstes Jahr, diese Finanzierungsarchitektur da anders zu machen. Von den 189 Finanzierungskennzahlen oder Töpfen hin auf 2 oder 3. Das ist ein Paradigmenwechsel. Haben wir noch nie so gemacht. Brauchen wir denn das überhaupt? Und das wird unser Kampf sein, die Argumente zu bringen, da hinzukommen, das einfach besser zu machen, schneller zu machen und voranzukommen.
Du kannst das Mikro gleich behalten. Es geht nämlich jetzt in der Schlussrunde um 2 Fragen, die ich allen gleichermaßen stelle. Und ich würde gerne mit der Frage 1, wo ich immer ein Duo vor Augen habe, also 2 Podiumsteilnehmer jeweils hier als Pärchen bilde. Bei der Frage 1 würde ich zuerst Detlef Müller fragen wollen, was für eine Anregung nimmst du mit nach Hause, mit in die SPD-Bundestagsfraktion, wenn du an die Worte deines Sitznachbarn zur Rechten von heute Abend denkst. Was beschäftigt dich heute bei deinen guten Nachtträumen und auch morgen noch?
Also es ist die Frage, was das Podium da hören will an der Frage. Mir das Gute an der Sache ist, dass ich mit Uli Lange in ganz vielen Themen wirklich übereinstimme und wir schon viele Jahre ganz gemeinsam gut zusammenarbeiten. Und
aber konkret jetzt, was nimmst du mit von ihm, was er konkret gesagt hat?
Die Einbeziehung.
Die Einbeziehung muss
besser werden.
Wie bitte? Ach so, ja, okay. Ja. Also die Einbeziehung des Bundestages und der Fraktion.
Schauen wir mal, also Opposition hat eine Aufgabe, uns zu treiben. Und dann, das werden wir ja sehen nächste Woche, wenn das Bundesschienenwegeausbaugesetz, aber auch die Genehmigungsbeschleunigung mit 68 Minuten auf der Tagesordnung steht. Eine gute Einbeziehung, ein gutes Miteinander bringt vielleicht auch eine Zustimmung im Parlament mit sich. Und daran sollte man gemeinsam arbeiten.
Okay, ganz konkreter Punkt. Zweite Frage. Wie gesagt, ich stelle alle 2 Fragen allen jetzt gleichermaßen. Die 2. Frage an dich und die 3. an Detlef Müller. Was sollte aus deiner Sicht der nächste Schritt für eine gelingende InfraGo sein?
Dass wir zum Beispiel das Bundesschienenwegeausbaugesetz so anpassen, dass es auch zukunftsfähig und zukunftssicher ist. Das hat man auch nur einmal so einen Schritt. Und wir gehen ja jetzt den Weg, dass Unterhaltung beispielsweise mit reinkommt. Das ist ja eigentlich der große Schritt. Unterhaltung ist förderfähig. Aber auch andere Elemente, Herr Sonnfels sprach von den Empfangsgebäuden, gibt es noch mehr Themen.
Kommen die komplett rein, mal so zwischendurch gefragt? Ist du schon ausgekegelt?
Was sagt man so? Wir sind noch in guten Gesprächen.
Ach, in guten Gesprächen.
Morgen früh 7.30 Uhr geht's weiter.
Alles klar.
Ich bin guter Hoffnung, dass wir es hinkriegen, weil die Gesetze müssen passen. Und dann ist es auch so, dass sie die Umsetzung der Beschleunigungskommission China noch gemacht werden muss, das wollen wir auch noch machen.
Ich wollte nur einen wissen, also BSchwag, Bundesschienenwegeausbaugesetz, der nächste Schritt. Danke. Ulrich Lange, jetzt, was beschäftigt Sie von dem, was der Sitznachbar zur Linken gesagt hat? Was nehmen Sie mit, wo er eigentlich recht hat? Jetzt mal über die Oppositionsschatten sprechen, komm.
Da muss ich, also da sitzen jetzt die 2 Richtigen, also da muss ich über keinen Oppositionsschatten springen. Ich wünsche mir mit der Bundesregierung den gleichen Austausch, den ich mit Detlef Müller habe. Ich sage das jetzt, wenn man mich so direkt fragt. Und auf die 2. Frage.
Was sollte der nächste Schritt für eine gelingende InfraGo sein?
Einbindung, Verbände und aller Fraktionen, demokratischer Fraktionen. Und, ich sage das auch ganz deutlich, das echte Heranwagen an eine Entflechtung für neue Finanzierungsströme. Das heißt auch ganz offen, wir müssen, damit es kontrollierbar wird, raus aus dem Holdingmodell.
Das ist dann immer ein Unterschied. Ich wollte gerade schon als Fazit sagen, da bahnt sich eine neue große Koalition an, aber da gibt es ja doch nochmal bei dem 2. Punkt unterschiedliche Schwerpunkte. Das nächste Duo, wieder zwei Männer, Herr Theurer, Herr Kerkeling. Welche Anregung, Herr Theurer, nehmen Sie von dem, was Herr Kerkeling gesagt hat, mit und sagen, Mensch, muss ich mal drüber nachdenken?
Naja, die Aussage, dass der Netzbeirat, den es bisher gab, dass das nicht zu einer Verbesserung der Situation genommen hat, das nehme ich mit, weil ich glaube, man kann von der Schweiz lernen, dass über die unabhängige Trassenvergabestelle sichergestellt wird, dass es einen diskriminierungsfreien Zugang zum Netz gibt. Und das ist mir sehr wichtig, weil ich ja von meiner politischen Einstellung als freier Demokrat Wettbewerb und faire Chancen für ganz wichtig halte.
Und der nächste Schritt für die gelingende InfraGo?
Der nächste Schritt ist, dass im Grunde genommen der Esprit, der jetzt hier versprüht wurde, vor allen Dingen von Herrn Sandfuss, aber auch von allen anderen, und ich freue mich auch, dass der Kollege Lange praktisch die Argumente, die der Matthias Gastel in der Opposition und auch unsere Leute in der Opposition früher genannt hatten und die damalige Regierung nicht aufgenommen hat, jetzt anders sieht. Also mit einer Jamaika-Koalition, die sie ja nicht wollten, hätte man zum Beispiel auch so eine Entflechtung wahrscheinlich hinbekommen können. Aber ich glaube, dass das Wichtigste ist, um die InfraGo zum Gelingen zu bringen, ein Verständnis ist, dass es der Einstieg, der erste Schritt, aber ein wesentlicher Schritt, ein Meilenstein nach vorne ist in einen langen Prozess, und dass wir das mit Leben füllen. Und es ist ja heute auch angeklungen, das ganze Paket an Steuerungsinstrumenten, die, davon bin ich überzeugt, uns das Instrument in die Hand bringen, um die Etablierung des Deutschlandtaktes, die Sanierung der Hochleistungskorridore hinzukriegen. Und ich sage an der Stelle zu, dass ich mich dafür einsetzen werde, dass man die Opposition, also die größte Oppositionspartei in dem Fall, dann da auch stärker mit einbeziehen.
Das ist doch ein Wort. Herr Kerkeling, was hat Herr Theurer gesagt, wo Sie sagen, Mensch, da hat er einen Punkt oder einen Stich gemacht?
Ja, ich hatte vorhin in meiner Aussage schon gesagt, Sektorbeirat könnte ein Lösungsansatz sein, auch wenn ich das nochmal mit Hinweis auf die Erfahrung mit dem Netzbeirat erstmal so ein bisschen relativiert habe. Ist eine Frage, wie man es ausgestaltet. Da stehen wir natürlich auch gerne für Diskussionen zur Verfügung, aber das könnte sicherlich ein Ansatz sein, mit dem auch die Einbindung der Kunden von DB Netz gelingen könnte. Ich bin ganz vorsichtig.
Aber das ist nicht der nächste Schritt. Was wäre der nächste wichtige, große politische Schritt?
Ja, ganz, ganz wichtig ist, jetzt gehe ich auch mal auf den Nachbarn zu meiner Rechten, sogar hundertprozentig mit dem einverstanden, was Jörg Sandfuss vorhin gesagt hat. Das kann jetzt tatsächlich ein großer Schritt in die richtige Richtung sein. Warum sage ich kann? Weil die Fusion der beiden Gesellschaften tatsächlich erstmal, sage ich natürlich aus Sicht des Güterverkehrs, wirklich gar nichts ist. Ne? Außer, dass vielleicht kein Schnee mehr auf gerade freigeräumte Gleise geschüppt wird. Aber ansonsten bringt uns das für den Güterverkehr relativ wenig. Wichtig ist wirklich, dass dieses Thema Steuerung, Jörg Sandfuss hat das ja auch so ein bisschen gehighlightet, dass wir das intensiv weiter bearbeiten. Das heißt, meine große Sorge, Herr Theurer kennt das Thema ja auch, ist ja, dass mit dem 1.1. so ein bisschen der Drive verloren geht. Ich weiß, als Politiker
ist man
immer der Gefahr ausgesetzt, dass man das Häkchen im Koalitionsvertrag macht und dann guckt, wie man weiterkommt.
Der nächste Schritt
ist tatsächlich, wie wird dieses Unternehmen gesteuert?
Ja.
Das ist tatsächlich ja momentan völlig unklar.
Also okay.
Zumindest in der Außenwirkung.
Klare Ansage. Dann unser letztes Duo, Kerstin Hamann und Jörg Sandfuss. Jörg Sandfuss, was hat Kerstin Hamann gesagt, wo du sagst, Mensch, eigentlich hat unsere Dame aus der Zivilgesellschaft mit der Personenverkehrskundenbrille der Imaginären, hat sie recht. Was hat sie für einen Punkt gemacht bei dir?
Naja, dass wir das Ganze nicht als Selbstzweck betreiben, sondern dass wir das deswegen machen, weil die Menschen da draußen im Land wollen, dass das besser wird. Und es ist nicht gut heute. Und das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Wir machen das ja nicht, um irgendwelche geistigen Turnübungen zu machen, sondern wir machen das, damit es draußen besser wird. Das muss messbar sein. Dafür brauche ich ein klares Konzept, eine klare Zielrichtung und einen gesellschaftlichen Konsens. Und den Satz von vorhin wiederhole ich nochmal. Es hat schon vor 10 Jahren, dick plus minus, ein Wechsel im positiven Sinne hin zum Thema Bahn ist wichtig gebracht. Und da haben alle Regierungen der letzten 2, 3 Legislaturperioden ihren Teil dazu beigetragen. Wir machen jetzt einen richtig großen Schritt, weil wir gesehen haben, das hat noch nicht gereicht. Und diesen großen Schritt, den wollen wir machen. Dazu müssen wir die Zivilgesellschaft mit einbinden und immer wieder überlegen, wir machen es nicht für uns, sondern wir machen es für die Menschen da draußen.
Kerstin, die beiden Fragen. Was hat Jörg Sandfors gesagt, was dich beeindruckt hat?
Ja, also ich nehme ihm unbedingt ab, dass er sagt, dass er und dann auch seine Nachfolger sich freuen, dass jetzt diese größte Reform seit vielen Jahren jetzt endlich die Bahn befähigt, vieles zu machen, was sie vorher nicht machen konnten. Und dass sie auch begierig drauf sind zu zeigen, was man jetzt machen kann im Bereich Sanierung, Netzzustandsbericht, dass man jetzt vieles von dem, was man vielleicht mal vorhatte, was aber aus anderen sonstigen Konzerngesichtspunkten hintangestellt werden muss, dass man das jetzt machen kann und auch zeigen kann, dass man mit den Mitteln vorankommen kann. Also ich glaube, das ist wichtig und ob jetzt nun Rechtsform hin oder her oder soll es mehr getrennt werden oder nicht, dass wir die Motivation der Leute und auch der DB-Leute nutzen, selbst wenn man sagen könnte, ja, so eine Infrastruktur, manche sagen, ist ja der erste Schritt zur Zerschlagung und wie wird das alles werden, dass die Chance genutzt wird. Und glaube, das glaube ich, nehme ich ab und das sollten wir auch alle positiv sehen.
Da bahnt sich Vertrauen an.
Ja, das glaube ich
auch. Die Person, ja, hat auch immer mit Personen zu tun.
Noch mehr, aber man dann sagt, die haben alle ihre Kennzahlen, die haben alle ihre eigene Agenda und die haben ganz viel zu bedenken, selbstverständlich im Konzern. Dass man sagt,
der nächste wichtige Schritt.
Der nächste wichtige Schritt, ja, aus Kundensicht muss ich ganz klar sagen, ich hoffe, dass morgen früh vielleicht, Herr Müller, im BSchwag dann auch drinsteht, dass man, wenn man dann also den Bahnhof finanziert, auch bitte nicht nur das Gleis und die 3 Quadratmeter Weg dorthin, sondern wirklich den gesamten Bahnhof, weil Kunden wollen einen ganz vernünftigen Bahnhof haben und diese Schwierigkeit der Finanzierung der Bahnhöfe, das ist kommunal und das ist Bahn, hat in der Vergangenheit schon dazu geführt, dass ganz viel zu lange dauerte. Also Bahnhöfe drin. Und langfristig natürlich, dass die beiden Finanzierungstöpfe kommen.
Ganz herzlichen Dank. Applaus. Immer gut, immer gut, immer gut. Ja, meine Damen und Herren, ein richtiges Schlusswort bei der komplexen Thematik und bei der engagierten Diskussion, dass man versucht, das jetzt alles zusammenzufassen, ist natürlich nahezu unmöglich. Ich will aber mich auf einige wenige Gedanken versuchen zu konzentrieren und den Bundesrechnungshof, den wir schon mehrfach heute zitiert haben, noch einmal bemühen, auch um den Gegensatz herauszuarbeiten, von wo kommen wir, wo stehen wir und wie geht es nach meiner Wahrnehmung weiter. Der Bundesrechnungshof hat dem Bund noch in diesem Frühjahr einen passiven Alleineigentümer genannt. Das ist sicherlich der Blick in den Rückspiegel und ich glaube, dieser Blick hat, wenn man die vergangenen Jahrzehnte versucht, sehr stark zu verdichten, vielleicht durchaus einen wahren Kern allen Anfangsbemühungen und allen Aufbruchssignalen der vergangenen Jahre, auch der Vorgängerregierungen zum Trotz. Wichtig ist mir die Botschaft, und das kam heute, glaube ich, super in der Podiumsdiskussion auch raus, und ich habe es auch Ihren Reaktionen entnommen, die ja bei vielen Punkten zustimmend waren, jetzt wendet sich das Blatt. Es ist die Rede gewesen von Zeitenwende, von Aufbruch, also es ist eine Phase, da haben wir noch keinen griffigen, allseits akzeptierten Titel für, so wie bei der Infrago, aber ich glaube, wir spüren alle, das ist anders als in den vergangenen Jahrzehnten. Der Bund nimmt, wenn man mal in der Eisenbahnpolitik-Logik bleibt, der nimmt in einem beachtlichen Tempo, nimmt der Bund eine neue Rolle an. Also er ist dabei, sich neu zu erfinden. Und das ist eigentlich genau auch im Sinne der Allianz pro Schiene und der Branchenverbände und auch der Duktus unseres Positionspapieres, was wir vor wenigen Tagen vorgestellt haben. Wir wünschen uns einen Bund als verkehrspolitischen Gestalter, der als Alleineigentümer und Geldgeber der DB AG die Weichen stellt. Da müssen wir hin und das fängt an zu leben. Ich glaube, das kann man als Zwischenfazit durchaus sagen. Über ein digitales Stellwerk höre ich jetzt gerade, na, es ist wieder die Weichenlogik und die Pufferküsserlogik, wollte ich gerade sagen. Die Veranstaltung heute, ich versuche jetzt nochmal ein ernsthaftes Statement hinzukriegen, ist gleich vorbei. Also die Veranstaltung heute hat meines Erachtens wirklich gezeigt, dass die, um in dem Bild zu bleiben, die ersten Weichen sind gestellt. Ich würde sagen, wir befinden uns in einer historischen Transformationsphase, bei der die Eisenbahn und der Zug durchaus rollt, und zwar in die richtige Richtung, um jetzt mal in der Bildsprache zu bleiben. Viele Weichen, aber auch das kam ganz deutlich heute raus in der Diskussion, die müssen noch gestellt werden. Mit der Verschmelzung, auch glaube, das ist auch unstrittig hier im Saale, mit der Verschmelzung von DB Station und Service und DB Netz, da haben wir lediglich den ersten Schritt bislang getan. Und mit dem Bundesschienenwegeausbaugesetz, was ja auch mehrfach zitiert worden ist, ein ganz, ganz wichtiger zweiter Schritt, der hoffentlich eben auch noch im Sinne des Parlaments nachgebessert wird und im Sinne der Branche, was Serviceeinrichtungen und Bahnhofsgebäude angeht. Aber klar ist auch, etliche weitere Schritte müssen folgen. Die Dinge sind auch genannt worden. Die Konkretisierung des Zielbildes, ich will jetzt mal drei Überschriften herausgreifen, die mir sehr wesentlich erscheinen, die verkehrspolitische Steuerung dieser Infrago-Gesellschaft und eine neue Finanzierungsarchitektur, die mitnichten schon fertig ist, nur wenn wir das Bundesschienenwegeausbaugesetz novelliert haben. Ich glaube, das ist für mich zumindest der Versuch, wirklich den Extrakt rauszuholen aus dieser aus meiner Sicht hochspannenden Diskussion. Ich danke Ihnen ganz herzlich auf dem Podium, dass Sie so konstruktiv, so sachlich, aber auch so leidenschaftlich diskutiert haben. Mir hat das Spaß gemacht. Das ist Bahnpolitik, wie ich mir sie wünsche, nicht mit gegenseitigen Vorwürfen, fatalistischen Negativtenor, sondern eigentlich der Tenor, wie packen wir das, wie schaffen wir das gemeinsam. Ganz, ganz herzlichen Dank an das Podium. Und ganz, ganz herzlichen Dank an Sie, die Sie zwar nicht fragen durften, aber jetzt ganz viel Gelegenheit haben zu sprechen, zu trinken und zu essen. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend. Der Abend gehört Ihnen und der Eisenbahn die Zukunft. Dankeschön.